Herzlich willkommen heißt sie Christine Hein-Moosbrugger zur heutigen Lebenshilfesendung mit Josef Karl Schneider. Wir sprechen heute über Krampfadern. Unschön und mitunter gefährlich. Beinvenen und Thrombose aus naturheilkundlicher Sicht. Ja, es wird Sommer, es ist schon Sommer, die Temperaturen steigen und schon sind sie da. Schwere Beine in unserem Alltag. Krampfadern. Varizen genannt, sind ein unangenehmes Thema bei jeder dritten Frau und jedem sechsten Mann. Aber diese Volkskrankheit ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Varizen und deren Ursachen können echte Gesundheitsprobleme verursachen, bis hin zum Notfall und Klinikaufenthalt. Was sind denn die Ursachen, Symptome, Komplikationen und Gefahren von Krampfadern? Unsere heutige Sendung zeigt Möglichkeiten der Behandlung und vor allem der Vorbeugung aus naturheilkundlicher Sicht auf. Ja, darüber unterhalten wir uns heute live mit unserem Studiogast hier bei Radio Horeb in München. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, dass ich auch wieder da sein darf. Grüße Gott.
Ja, mein Gast Josef Karl Schneider hat ja schon mehrere Sendungen bei Radio Horeb gemacht. Er ist Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker, Heilkunde nach der Heiligen Hildegard von Bingen. Sie kommen aus der Nähe der ehemaligen Wirkstätte der Heiligen Hildegard von Bingen. Sie sind etwa 5 Kilometer von Disibodenberg an der Mündung von Nahe und Rhein aufgewachsen. Sie kennen wohl auch das Kloster, denke ich.
Ja, zumindest die Überreste.
Ja, eine Grundausbildung haben Sie im kaufmännischen Bereich gemacht, öffentliche Versorgungswirtschaft für Energieversorgung, also ganz was anderes. Ausgebildet wurden Sie später dann als Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater bei Dr. Strelow in Allensbach am Bodensee. Und Ihre geistliche Heimat ist die katholische Kirche. Sie sind nicht nur in Ihrer Heimatpfarrei engagiert als Mesener, Lektor und Kommunionhelfer, sondern haben auch einen Basistheologiekurs in der Domschule Würzburg absolviert und sind jetzt gerade im Studium des Grundkurses Theologie, den Sie ja bis dieses Jahr Ende Jahres wahrscheinlich abschließen
so
werden.
So Gott will, ja, so Gott will, schaffe ich das.
Aber heute leben Sie in der Nähe von München, in Germering, mit Praxis, und Ihre Praxis trägt den Namen Nam Vita. Was heißt dann das?
Ja, also Nam Vita ist eigentlich ein bisschen verhunepiepeltes Latein, aber da habe ich etwas gemeinsam mit der lieben Hildegard. Eigentlich würde das Wort Vita Namque heißen, wahrlich leben, ehrlich leben, gut leben. Aber ich habe das so ein klein bisschen verbogen, damit es auch eingehender ins Ohr geht. Aber im Grunde genommen heißt es das, ehrlich leben, gut leben.
Über dieses Gutleben unterhalten wir uns ja noch, aber zuvor noch eine andere Frage. Wie kommt man dann vom Bereich öffentliche Versorgungswirtschaft zum Heilpraktiker und zur Hildegard-Medizin? Was hat Sie da fasziniert?
Ja gut, also um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Hildegard schon immer sehr bewundert, weil sie nämlich als einen wichtigen Bestandteil ihrer Medizin den Wein hergenommen hat. Und die allererste Sendung, die ich hier gemacht habe, ging auch um den Wein. Und ich selber komme natürlich aus einer Weingegend. Also irgendwie war das schon so, ja, in die Wiege gelegt, wenn man so möchte. Und wie ich mich beruflich dann entschieden habe, Heilpraktiker zu werden, in der Industrie aufzuhören, da war der Sprung gar nicht so weit, denn Sorgen für Strom oder Sorgen für Gesundheit bedeutet, dass man nichts vergessen darf, dass man immer schauen muss und immer vorausdenken muss. Also insofern war ich ganz gut gebrieft, wie man so schön sagt, für meinen jetzigen Beruf.
Dann haben Sie eben sich mehr mit der Hildegard-Medizin auseinandergesetzt. Jetzt, Herr Schneider, nur kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, der Unterschied zwischen naturheilkundlicher Sicht beziehungsweise Naturheilkunde und Schulmedizin. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären.
Also ich bin ja persönlich ein Freund von dem gemeinsamen Gehen von beiden Seiten. Also so, wenn Sie so wollen, einer Ökumene zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde. Der Grund ist einfach der, es ist für den Patienten das Beste. Beide Seiten haben so ihre Meriten und beide Seiten haben so ihre Probleme. Und wenn man das richtig zusammenbringt, dann ist es eigentlich für den Patienten am besten. Die Schulmedizin ist entstanden, insbesondere natürlich als eine Medizin des akuten Krankseins. Also hier geht es um die akute Krankheitsphase. Und hat natürlich dann andere Mittel hergenommen als die vergleichsweise sanfte, langwierigere Naturheilkunde. Die Naturheilkunde sucht auch manchmal nach anderen Gründen, also nicht immer nur nach den physikalischen Begebenheiten. Wobei man sagen muss, dass heute die Schulmedizin natürlich auch die sogenannten psychosomatischen Aspekte auch ganz wichtig sieht. Also es kommt zu einer gewissen Annäherung und ich persönlich wäre froh, wenn beide Seiten so gut wie möglich zusammenarbeiten würden.
Also auf der einen Seite ist ja, heißt es, für jede Krankheit ein Kräutlein gewachsen. Auf der anderen Seite gibt es akute Situationen, die werden wir ja nachher noch genauer anschauen. Aber unser Thema heute, es geht um Krampfadern. Wie würden Sie Krampfadern definieren?
Naja, sagen wir mal so, es sind faule Adern, um das mal so auszudrücken. Die Krampfadern, oder die ist ja eine volksmundliche Bezeichnung, eigentlich heißen die ja Varizen. Das sind ausgeleitete Venen, deren Rückstromverhalten insuffizient geworden ist. In den Venen sind kleine Klappen drin, die verhindern sollen, dass das Blut wieder zurücksackt ins Bein. Und diese kleinen Klappen, die schließen nicht mehr richtig. Ein Astronaut übrigens hätte in der Schwerelosigkeit wahrscheinlich kaum eine Varikose, also das ist die Erkrankung, denn dazu braucht man die Schwerkraft.
Aber wie kann man jetzt die Schwerkraft zu unseren Gunsten nützen?
Ja, das bringt uns, wie gesagt, zur ersten Hilfsmaßnahme, das ist Beine hoch. Mhm. Wobei die Grundregel gilt, dass die Fersen höher liegen sollen als der Bauchnabel. Man sagt auch die Füße auf Herzhöhe.
Damit das Blut zurücklaufen
kann, also zum Herzen hinlaufen kann. Denn das, was ja gestört ist, ist ja der Rücklauf zum Herzen. Es ist ja nicht so, dass die Pumprichtung, die durch den arteriellen Druck gegeben ist, die bleibt ja gleich. Nur es entsteht natürlich ein Stau, wenn wieder was zurückkommt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn man eine Wasserflasche zu schnell auskippt, dann kommt irgendwann plötzlich weniger, weil der Rückstau von dem zurücklaufenden Wasser, also aus dem Hals zurücklaufenden Wasser, dann den ganzen Durchfluss stört. Mhm. So muss man sich das vorstellen.
Also das hat auch mit dem Herz zu tun.
Ja.
Das werden wir dann später auch noch anschauen. Aber was gibt es denn überhaupt für Ursachen, dass es jetzt zu Krampfadern kommt? Ist es jetzt, man hat's oder hat's nicht? Oder ja?
Ja, man könnte fast sagen, dass es so ist. Es ist natürlich eine genetische Veranlagung. Es kommt noch dann ein hormoneller Anteil dazu, der vor allem bei Frauen besonders, deswegen ist er auch doppelt so hoch, der Anteil von Frauen, die darunter leiden. Das kommt einfach daher, dass das Östrogen das Bindegewebe weich macht, beziehungsweise weich machen muss, denn sonst würden die armen Frauen die Geburt wohl kaum überleben können. Und aus diesem Grunde werden auch alle anderen Bindegewebsarten im Körper von diesem Hormon betroffen und damit entsprechend weich. Dieses Weichwerden hat einfach zur Folge, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie einen Gartenschlauch haben und Sie treten da mal kurz drauf, dann sehen Sie, dass an der Stelle, wo Sie stehen, kein Druck mehr ist. Also das heißt, der Gartenschlauch erlischt sozusagen, aber hinten dran bildet sich eine richtige kleine Beule. Und das wäre also jetzt bei der Verstopfung der Fall. Umgekehrt ist es so, wenn der Durchlauf gestört ist, kommt es zur Wirbelbildung, gerade an diesen Klappen. Wenn diese Klappen nicht ordentlich schließen, dann entsteht, wenn Sie so wollen, dieser Bauch vom Gartenschlauch in der Vene.
Wirbelbildung meinen Sie? Die
ja, von der Fließrichtung her gesehen, ne, dem fließt es zurück. Es bildet also so eine Art Wirbel. Und diese Aussackungen in der Vene führen dazu, dass die Klappen nicht mehr richtig schließen und eins gibt das andere. Und dann sagt das Blut zurück in die Beine.
Also Sie haben gesagt, das Bindegewebe wird weich, aber nach der Schwangerschaft müsste sich ja das wieder einpendeln, beziehungsweise was gibt es denn für Maßnahmen, wenn das Bindegewebe schwach ist?
Gut, also so, die Schwangerschaft spielt natürlich eine große Rolle. Gerade es werden Frauen wissen, die jetzt hier zuhören, wenn es gerade mehrere Kinder geboren haben, dass dann diese Rückbildungsfähigkeit ein bisschen erlahmt. Das ist einfach liegt in der, an der Technik, die wir sozusagen eingebaut bekommen haben von der Schöpfung. Das ist normal. Als Maßnahmen kann man sich aber generell merken, dass diese Krampfadern oder die Varizen, die sind temperaturempfindlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Wechselgüsse mache, also das Wasser hernehme, um eine Kühlung für meine Beine herbeizubringen, um eine Kontraktion der Venen herbeizubringen, dann kann ich also sehr viel tun. Auch wenn ich zum Beispiel morgens nach der Dusche mal meine Beine mit einem kühlenden Gel einreibe, etwa einem Aloe Vera Gel zum Beispiel, oder am Abend auch mal ein Präparat, in dem Mäusedorn enthalten ist, hernehme, kann ich viel tun. Aber wie gesagt, es ist schon auch eine Anlagegeschichte, wenn man das in der Familie ist, dass es eben nun mal ausleiert, das Bindegewebe, dann haben wir da ein bisschen ein Problem.
Sie haben die Wechselduschen angesprochen, also à la Kneipp ist sozusagen also sehr gut, um das in Schuss zu halten. Aber was gibt es sonst noch für traditionelle Maßnahmen eben bezüglich der Krampfadernbildung beziehungsweise es gibt ja auch, also viele tragen Stützstrümpfe, kann das auch eine Hilfe sein?
Ja, das ist halt so die übliche Methode, die jetzt aus der Schulmedizin kommt. Das ist eine physikalische Hilfe. Übrigens, es gibt da Missverständnisse, es ist nur der Typ 2, also ein etwas strengerer Stützstrumpf, der auch entsprechend persönlich angepasst sein sollte, der hier wirklich hilft. Es wird halt hier einfach mechanisch eine Kompression auf die Venen ausgeübt. Dadurch rücken die Klappen, wenn Sie so wollen, wieder näher aneinander und es funktioniert ein bisschen besser. Mhm. Im Sommer ist das sehr unangenehm. Es berichten ganz viele Patienten davon, dass sie also das als sehr unangenehm empfinden. Sie schwitzen drunter, es schwillt an und so weiter. Also das ist zwar eine Maßnahme, aber wie gesagt, das ist nicht die Maßnahme, die vom Patienten besonders bevorzugt werden wird.
Ja, Stützstrümpfe, ab wann würden Sie sagen, muss man Stützstrümpfe tragen? Schon alleine, wenn man Schmerzen hat, heißt es ja nicht gleich, dass man Krampfadern hat. Ab wann kann man da, wo ist der Parameter, wo wird er angesetzt?
Also es kommt gleich vielleicht noch eins dazu, was wir hier besprechen sollten. Man muss unterscheiden zwischen der Krampfader, die sozusagen aus der Gewebeschwäche kommt, und aus der Krampfader, die aus der Schwäche des Herzens kommt. Leider ist das ein Circulus Vitiosus, denn es ist so, wenn diese Adern, sagen wir mal, nachlassen in ihren Fähigkeiten, in ihren elastischen Fähigkeiten, dann muss das Herz mehr arbeiten. Wenn das Herz mehr arbeiten muss, ist eine Herzinsuffizienz eher möglich. Also es ist so ein bisschen so ein Kreislauf. Generell gilt, wenn ich meine Krampfadern behandeln möchte, muss ich auf die Symptome der Früherkennung einfach achten. Typisch ist das, was der Volksmund sagt, schwere Beine. Das ist das typische Zeichen fürs Anfangsstadium. Dann kommt ziehender Schmerz dazu, eine gewisse Berührungsempfindlichkeit. Die hat damit zu tun, dass das Bein insgesamt anschwillt und dass es zu einer unnatürlichen Hautspannung kommt. Man kann das oft erkennen, dass sie so ein bisschen glänzt, die Haut. Ja. Und an den Waden, insbesondere an den Innenseiten, ist dann auch druckempfindlich. Auch hier spielt die Temperatur eine große Rolle. Ich sage das deswegen, weil es gibt eben auch einen Notfall, der hat zu tun mit der tiefen Beinvenenthrombose. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil dadurch Embolien ausgelöst werden können. Das typische Symptom hierfür sind nicht nur die Schmerzen, sondern vor allem die starke Überwärmung. Das Bein wird richtig heiß. Also sollte das der Fall sein, dann bitte sofort zum Arzt gehen.
Aber das ist ja schon der äußerste Notfall, kann man sagen, oder die schwerste Stufe. Ja. Vorher, also wenn man jetzt Krampfadern hat, wenn man Krampfadern nicht behandelt, da gibt's ja auch Gefahren noch von Venenentzündung. Oder genau. Ist das dann die Zwischenstufe oder?
Ja, wie bei allen Krankheiten kann man das nicht ganz so gut in Stufen einteilen. Die Venenentzündung oder die oberflächliche Venenentzündung, sagen wir mal so, die berühmte Thrombophlebitis, die kann man relativ gut behandeln, insbesondere mit Beinwell. Es gibt also da bestimmte Präparate, in denen Beinwell drin ist, aber auch mit der Rosskastanie. Die Rosskastanie spielt eine große Rolle bei der Behandlung von dieser oberflächlichen Venenentzündung. Aber Achtung bitte, vor allem innerlich dürfen keine Rosskastanienpräparate hergenommen werden, wenn gleichzeitig eine Herzinsuffizienz festgestellt
wird. Warum?
Weil hier das Fließverhalten des Blutes beeinflusst wird. Und das würde das Herz dann zusätzlich noch belasten.
Also hier braucht es eine ganz klare Differenzierung. Also entweder zum Arzt gehen, auch abklären und Heilpraktiker, je nachdem, welchen Weg man einschlagen will.
Gut, also wie gesagt, der Arzt klärt bestimmt ab. Die Herzmessung, die Herzgesundheit. Es wird auch bestimmt entschieden darüber, welche Stufe jetzt zum Beispiel für diese Stützstrümpfe notwendig sind. Das alles macht der Arzt. Was der Heilpraktiker tun kann, er kann dafür sorgen, dass die richtigen pflanzlichen Heilmittel hergenommen werden für die, sagen wir mal, begleitende Behandlung. Und hier ist eben ganz wichtig, wie ich schon sagte, im Normalfall, dass ich mit der Rosskastanie arbeite, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe von Pflanzen, die da hineinkommen. Ich möchte auch die Ernährung nochmal ansprechen. Bei dieser Erkrankung ist es von Vorteil, wenn man viel folsäurehaltige Nahrungsmittel zu sich nimmt. Ich sage immer, bei dem Gemüse sollen alle Farben enthalten sein, vor allem aber Rot und Grün. Tomate, Brokkoli, Erbsen und so weiter sind da von großem Vorteil. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, nämlich physische Übungen. Wir haben vorhin die Wechselbäder angesprochen. Man kann auch die Venenpumpe mal benutzen. Ich komme deswegen so drauf, weil im Mittelalter war das Problem mit den Venen und mit den Varizen nicht so groß, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist nicht so lustig, die Leute sind einfach nicht so alt geworden. Und der zweite Grund ist der, dass sich der durchschnittliche Mensch im Mittelalter 6 Kilometer am Tag bewegt hat. Wobei man heute manchmal froh ist, wenn man 500 Meter schafft. Ja. Also die Venenpumpe, der sogenannte Fersenschritt, das heißt dieses Hochheben des Fußes und die Bewegung oder kreisende Bewegung des Fußes, Fersen drehen, die sogenannte Pedalübung, so als würde man auf Pedale treten, das ist etwas, was man immer tun kann. Beine hochlegen haben wir schon besprochen. Dann eine Faszien.
Entschuldigung, diese Pedalübung, das wird dann im Stehen gemacht oder wie muss man
sich das vorstellen? Kann man im Stehen machen, das kann man auch im Sitzen machen, man kann es auch im Liegen machen.
Also wie wenn man auf ein Autopedal drückt.
Ein Gaspedal, die ganze
Zeit. Immer wieder auf den Boden zu drücken, einige Sekunden immer wieder.
Und dann wieder hochheben. Also das Wichtige ist diese Bewegung, die sozusagen hinten an der Achillesferse auch spürbar ist, dieses immer rauf und runter. Ne? Die Faszienrolle war ich gerade am Reden. Es ist was Neues. Es gibt es eigentlich noch nicht so lange. Die Faszienrollen sind immer im Gespräch. Es handelt sich dabei um so Hartschaumstoffrollen in verschiedenen Stärken. Man sollte bitte nicht die stärkste nehmen, sondern wenn es geht, so eine mittlere Stärke. Und die kann man auch dann, wenn man im Bett liegt, die Beine hochgelegt hat, man kann die unter die Waden legen. Und das ist ganz wichtig. Das ist ja so eine Art Lymphdrainage. Und da muss man immer darauf achten, die Lymphdrainage-Richtung ist Richtung Herz. Das heißt also, sie bewegen die Faszienrolle so, dass praktisch das Bein nach unten zum Herzen hin, in das Becken hin ausgedrückt oder so in diese Richtung einfach läuft.
Ist es nicht besser, das von einem Heilpraktiker oder Arzt gezeigt zu bekommen, wenn das ein bisschen heikel ist? Oder kann man sich das auch im Internet mal anschauen?
Also man kann es bestimmt im Internet anschauen, aber kommen Sie einfach in die Praxis und lassen sich das zeigen, bringen Sie Ihre Faszienrolle mit. Das ist überhaupt kein Problem.
Die Faszienrolle kann man in der Apotheke bekommen.
Sozusagen. Ja, oder auch im orthopädischen Handel gibt es die auch. Okay. Und dann ist wichtig die Massage. Eigentlich tun das die Leute automatisch. Man sieht das manchmal, wenn sie so im Bus sitzen und dann immer so an den so ein bisschen reiben, so an den Beinen hin und her. Die Massage ist auch ganz wichtig. Es gibt hier verschiedene Öle, die man verwenden kann. Es sollten anregende Öle sein, die nicht erwärmend sind. Das ist ganz wichtig. Also bei Venenbehandlungen immer darauf achten, dass die Temperatur eher zum Kühlen hingeht. Ja. Und dann bei der Hildegard-Medizin ist die positive Wirkung des roten Weins nicht zu vergessen. Das ist immer, sage ich immer, mit einem großen Lächeln im Gesicht. Das bedeutet natürlich nicht, dass er am Tag eine Flasche Rotwein trinken soll. Ja, sondern es hat zwei Dinge. Also einmal ist es so, es gibt ja bei der Hildegard den gelöschten Wein.
den Galgantwein, den man bei
oder den Galgantwein,
nimmt,
den kann man auch nehmen, ja. Also es langt eigentlich, ich sage immer, die Durchschnittsmenge, die man am Tag zu sich nehmen soll, betrifft ungefähr so zweimal 0,1. Also so ein zweimal ein kleineres Glas reicht vollkommen aus. Man darf das immer mit Wasser verdünnen. Also Wein ist der einzige Stoff, der mit Wasser verdünnt, der Gesundheit förderlich ist. Mhm. Seltsamerweise hat man das in der Antike immer gemacht. Man hat Wein immer gepanscht, würden wir heute sagen. Währenddessen Leute, die heute Wein verkaufen, wenn ich denen erzähle, ich tue in mein Glas immer ein kleines Löffelchen Wasser, dann kriegen die heiße Ohren. Aber eigentlich ist es die natürliche Art, mit Wein umzugehen.
Obwohl ja die Hildegard von Bingen auch sehr viel vom Maß spricht, was ja bei ihr auch ein wichtiger Punkt ist. Aber jetzt wollte ich noch zurückgehen zur Rosskastanie. Sie hatten vorhin die Rosskastanie genannt, auch innerlich zur Anwendung. Welche Heilkraft steckt denn in der Rosskastanie?
Also die wirkt in vielerlei Hinsicht positiv auf die Blutgefäße. Sie hemmt den Austritt von Flüssigkeiten aus den Gefäßen, also die Ödemisierung verhindert sie oder vermindert sie. Sie dichtet die Gefäßwände ab und erhöht damit die Spannkraft der Venen. Also sie tut letztendlich das, was eigentlich ursächlich für die Varizen, ursächlich für die Krampfadern ist, nämlich dieses Erschlaffen der Venenwände, der Adernwände, führt sie zurück oder kann sie zumindest anhalten. Dadurch wird eben der Rückfluss des Blutes zum Herzen hin verbessert. Außerdem hat die Rosskastanie entzündungshemmende Wirkung, das ist immer ganz besonders wichtig, weil nämlich immer im Körper, wenn etwas nicht glatt läuft, also wenn der Körper kompensieren muss, dann holt er immer eine bestimmte Truppenart. Und diese Truppenart sind Zellen. Und diese Entzündungszellen können dazu führen, dass es eben, wie gesagt, zu dieser oberflächlichen Beinvenenentzündung kommt, zu dieser Thrombophlebitis. Es kann auch im schlimmsten Fall sein, dass sich eine tiefe Vene entzündet.
Wenn man zum Beispiel Wadenkrämpfe hat, kann das auch ein Indiz sein für Krampfadern?
Ja, für innere Krampfadern, wenn man sie außen nicht sieht, auf jeden Fall. Achtung, bitte unterscheiden zwischen dem Wadenkrampf, der spielt sich etwa im ersten Drittel der Wade ab, und dem Krampf, der Richtung Fuß geht, also praktisch im untersten Drittel der Wade stattfindet oder in dem Zehenbereich stattfindet oder so, oder auch der mal Schmerzen in der Leistengegend mit einher nimmt. Das ist eher ein Zeichen für eine arterielle Erkrankung. Da sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Es gibt, wie gesagt, diese zwei Stränge, Arterie, das hellrote Blut von der Lunge wird da in die Zellen gebracht. Die Venen sind eher für den Rückfluss dann wieder verantwortlich. Bei arteriellen Sachen muss man sehr vorsichtig sein. Das ist es, wie gesagt, ich meine, die Venen sind auch schon nicht schlecht, die können auch schon was anrichten, aber ja, bei arteriellen Sachen ist
es
vorsichtig.
Aber es gibt ja auch Wadenkrämpfe, die durch Magnesiummangel verursacht werden. Ich meine, das gibt ja einiges, wo da ein Spektrum fallen könnte.
Ja.
Einfach abklären lassen.
Genau, abklären lassen ist das Allerbeste. Ich habe ja gesagt, wie gesagt, bei Symptomen, gerade wenn es darum geht, sich selbst zu behandeln, gibt es immer ganz viele Symptome, die irgendwo zusammenpassen. Und wenn man dann was liest, die meisten Leute, auch meine Patienten, die gehen also gerne ins Internet und sagen, ich habe da was gelesen, so, das habe ich auch.
Selbstdiagnose sozusagen.
Selbstdiagnose, und das führt ja regelmäßig bei Studenten im ersten Semester Medizin dazu, dass die also ganz saumäßig krank sind. Man muss ein bisschen aufpassen. Man muss also schon unterscheiden, was für ein Symptom habe ich, wie lange dauert das Symptom. Der Körper hat eine Schaltung, die sehr klug ist, nämlich eine Schmerzschaltung, die ihm genau sagt, wie gefährlich die jetzige Situation für den Körper ist. Und auf das sollte man hören.
Ja, dann gibt's ja noch, wie kann man jetzt diese Rosskastanie anwenden?
Sie kann innerlich angewendet werden und sie kann äußerlich angewendet werden. Der Wirkstoff, der aus der Rosskastanie in üblicher Weise standardisiert gewonnen wird, wenn wir was in der Apotheke kaufen, ist dieses Beta-Escin. Dieser Wirkstoff sollte also auf jeden Fall drin sein. Das gibt mehrere Präparate, wo das in Kapseln wird, das in Tablettenform. Es gibt auch Tropfen. Und für die äußerliche Anwendung werden Salben und Emulsionen angeboten. Ich habe nur von dem Gel gesprochen, das auch noch eine kühlende Eigenschaft zusätzlich hat.
Mhm. Ja, Sie sind bei Radio Horeb. Unser Titel heute in der Lebenshilfe ist Krampfadern unschön und mitunter gefährlich, Beinvenen und Thrombose aus naturheilkundlicher Sicht. Wir sprechen heute mit Josef Karl Schneider. Er ist ausgebildet als Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater und hat seine Praxis in Germering bei München. Ja, Krampfadern sind eine Erkrankung, die aufgrund einer mangelhaften Durchblutung entstehen, haben wir gehört. Sie zeigen sich oft auch als kleine Spinnvenen an den Beinen, aber jedoch treten diese nicht immer als Entzündung oder Ausbeulung auf und trotzdem können diese Schmerzen und Unbehagen auslösen. Und eine Art wäre eben die Rußkastanie, haben Sie gerade genannt, die man anwenden kann. Und nach einer kleinen Musikpause wollen wir uns noch etwas über über Essen und Trinken und wie wichtig Flüssigkeit ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die Ernährung spielt auch eine große Rolle. Überhaupt die Lebensweise.
Da kommen wir gleich nach der Musikpause. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist Radio Horeb. Unser Titel heute in der Lebenshilfe lautet Krampfadern unschön und mitunter gefährlich, Beinvenen und Thrombose aus naturheilkundlicher Sicht. Wir sprechen heute mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er hat seine Praxis in Germering bei München. Ja, Hildegard von Bingen steht bei Ihnen groß geschrieben. Die Seele ist die Herrin, sagt Hildegard von Bingen. Das Fleisch ist die Magd, denn dadurch, dass die Seele ihrem Leib das Leben mitteilt, hat sie ihn in der Gewalt und der Leib gibt sich im Empfangen des Lebens der Seele hin. Also sehr tiefgründige Gedanken der heiligen Hildegard von Bingen. Ja, und wie wir diesem sozusagen dem Fleisch, das die Magd ist, Gutes tun können, darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, Herr Schneider. Und zwar haben wir von der richtigen Ernährung gesprochen. Genau. Warum ist sie so wichtig? Was für Tipps würden Sie uns da geben?
Ja gut, also der Volksmund sagt ja, gut essen und trinken hält Leib und Seele zusammen, also ganz im hildegardischen Sinne. Das beginnt dabei, dass ich also zuerst einmal auf Gifte verzichten sollte. Hildegard nennt ja eine ganze Reihe Küchengifte, da gehört leider auch die Erdbeere dazu, die ich persönlich sehr mag. Aber gemeint sind natürlich Gifte mit Langzeitwirkung, wie Bohnenkaffee, Rauchen, also Nikotin, harter Alkohol, überhaupt Alkohol in größeren Mengen. Ich sage immer lieber wenig Wein statt viel Bier.
Warum denn?
Ja, weil ich aus einer Weingegend komme, die Bayern mögen mir bitte vergeben. Und weil das Bier natürlich auch noch eine weitere Eigenschaft hat. Man kann mit Bier, das ist ja eigentlich ein Nahrungsmittel, also viele Bayern sagen, das ist das bayerische Brot in flüssiger Form. Man kann damit auch den Kalorienhaushalt ganz schön durcheinander bringen. Das geht zwar auch mit Wein, aber da muss man auch schon sehr große Mengen zu sich nehmen.
Und ist es, weil wir gerade beim Trinken sind, nicht auch wichtig, sehr viel Wasser zu trinken, damit diese Gifte, also erstens mal klar, die Gifte zu meiden, sagen Sie. Auf der anderen Seite auch aber viel auszuspülen durch viel Wasser.
Ja, und das betrifft also nicht nur die Gifte, sondern das betrifft in erster Linie die Stoffwechsel. Abfallprodukte. Also wir haben ja generell bei allen Zellvorgängen haben wir ja Abfallprodukte, die aus dem Stoffwechsel kommen. Und wenn jetzt die Zellwände nicht richtig mehr arbeiten, das ist ja ein Bestandteil eben dieser Erkrankung, der Venenerkrankung, dann müssen wir mit Flüssigkeit dafür sorgen, dass der Austausch, der zellulare Austausch begünstigt wird.
Weil gerade viele ältere Menschen, ja auch jüngere, trinken viel zu wenig. Warum ist das auch für ältere Menschen so wichtig?
Für den älteren Menschen ist es deswegen so wichtig, weil die Zellen insgesamt, sagen wir mal, nicht mehr so sauber arbeiten. Ich habe das früher immer in meiner Jugend mit dem Zündapp-Mofa verglichen. Wenn man den Auspuff lange nicht gereinigt hat, dann ist die Leistung nach unten gegangen. Und so ist das hier auch. Der ältere Mensch hat einfach ja gewisse Verschleißerscheinungen. Es sind einfach mehr Stoffe da, die verstopfen könnten oder die als Schlacke bezeichnet werden müssen. Mhm. Und deswegen ist das Trinken wahnsinnig wichtig. Es gilt auch übrigens für die Niere, für die Nierenfunktion. Und gerade das ist auch wieder so ein Circulus Viciosus, die älteren Menschen sagen, da muss ich so oft zum Pieseln gehen, also trinke ich weniger. Und das ist genau das, was schädlich ist in jede Richtung.
Also lieber öfters auf Toilette.
Ja, es ist nicht ganz so einfach, ne, wenn man aus dem Haus gehen muss oder so irgendwie. Aber auch da, das ist mal ein Thema für eine andere Sendung, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie man hier also unterstützend arbeiten kann.
Kann nicht auch zu viel fettiges Essen ein Gift wie Gift wirken? Also Gift unter Anführungszeichen natürlich.
Also zu viel Fett oder auch zu viel Eiweiß führt zu entsprechenden Abfallprodukten. Beim Eiweiß, beim Fleisch sind es die Purine, die sich dann also als Harnsäure, das löst dann auf Dauer die Gicht aus. Übrigens merkt man den Zusammenhang zwischen Alkohol als Gift und der Gicht daher, dass man die Gicht fast immer mit diesem Alkohol auslösen kann. Also Gichtanfälle werden zu 99% durch Alkoholgenuss ausgelöst.
Also nicht nur durch Fleisch.
Und naja, der Fleisch ist sozusagen die Ursache, aber die Auslösung dann oft durch den Alkohol.
Ja, okay. Ja, und was natürlich bei der Hildegard von Bingen immer groß oben steht, das kann man immer lesen, Bertram Galgant. Was ist da, was hat das mit sich auf sich?
Also wie gesagt, die Grundernährung bei der Hildegard besteht ja immer aus Dinkelhabermus. Das sollte man in der Früh zu sich nehmen, entweder mit Zimt oder ein bisschen Galgant drüber. Der Galgant hat eine sehr positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und auch auf die Tonisierung der Adern, also das praktisch die Grundspannung, die auf den Adern liegt. Im Grunde genommen ist es so, dass die Hildegard-Medizin, was jetzt speziell die Varikose, also die Krankheit der Venen angeht, nicht so viel anzubieten hat. Sie sagt, es gibt eine Mariendistel-Einreibung, die sollte man aber bitte ausprobieren, weil es nicht jeder Mensch verträgt. Man soll die Galgant oder Galgant-Fencheltabs innerlich benutzen. Die gehört aber eigentlich zur Herzkur. Also sie hat eine große Herzkur. Und es gibt einen Brennnessel- und Hanfkompresse. Auch da ist Vorsicht geboten. Wie gesagt, es kann zu Hause Ausschlägen führen. Also immer erst selber probieren, ob man das auch verträgt. Es gibt bei mir in der Praxis ein spezielles Venenbalsam, das aus rotem Weinlaub, Rostkastanie, Schafgarbe, Minze, Kampfer und Menthol und Eukalyptus zusammengestellt ist. Es hat eine sehr positive Wirkung, vor allem auch eine kühlende Wirkung, vielleicht mal ausprobieren. Und dann sollte man immer schauen, dass man durchblutungsfördernde und herzstabilisierende Therapie mit einbezieht. Das wäre halt eben die große Herzkur nach Hildegard. Da gehört der Griechenklee dazu, die Fenchel-Galgant und natürlich der Petersilienhonigwein. Und
Petersilienhonigwein kann man ja auch in der Apotheke bekommen.
Ja, kein Problem mehr. Ja.
Überall.
Und man kann sogar die Beine mit einem wässrigen Petersilienauszug als Umschlag umlegen. Um zum Beispiel, Sie haben vorhin die Besenreiser erwähnt, diese praktisch sichtbaren roten Linienfasern, die kann man mit dem sehr gut behandeln.
Und wie ist es dann bei Venenschwäche? Gibt es da auch noch etwas?
Ja, die Venenschwäche ist ja sozusagen die Grundlage. Vielleicht könnte man noch sagen, es gibt ein bisschen was für Leute, die empfindliche Venen haben, also die schnell schmerzen, die schnell irgendwie zu Krampf neigen oder zu unangenehmen Begleiterscheinungen. Und da gibt es also eine Salbe, die vielleicht jeder kennt, der schon mal meine Sendung gehört hat, das ist die berühmte Veilchensalbe. Die Veilchensalbe vielleicht in Kombination mit der Wermutsalbe, das muss man dann ein bisschen ausprobieren, auch mit der Arnika-Salbe, kann für die Beine ein großes wohltuende Sache sein.
Es gibt ja oft auch, meine Mutter hatte oft das Problem, dass sie Krampfadern hat und immer auch schnell offene Beine. Woher kann das rühren? Was gibt's da für Verbindungen? Beziehungsweise das kann ja dann auch zu Rötungen führen, Entzündungen.
Ja, also die offenen Beine, wie man so schön sagt, das ist eigentlich so ein bisschen das Endsymptom. Man nennt das Ulcus Curis und das ist eigentlich ein postthrombotisches Symptom. Das heißt also, die Thrombose war vorher. Eine Verstopfung, der Körper konnte das nicht mehr kompensieren und die Ader versackt sozusagen. Und an dieser Stelle entsteht eine Entzündung. Wir haben vorhin davon gesprochen, überall da, wo die Kompensation versagt, kommen die Entzündungstruppen. Und das führt dann letztendlich zum offenen Bein.
Aber eine Thrombose ist doch spürbar. Das schmerzt ja. Was kann man dann tun, wenn es zu einer Thrombose kommt?
Also wie gesagt, alle Thrombosen gehören zum Arzt, das sage ich an der Stelle mal als erstes.
Das ist das Wichtigste.
Genau. Man kann es vielleicht so sehen, das offene Bein entsteht erst dann, wenn der Körper selbst mit Eigenhilfe, und das ist ja die Naturheilkunde, bemüht sich ja darum, dem Körper zu helfen, sich selbst zu helfen. Mhm. Also wenn das nicht mehr funktioniert, dann kommt es zum offenen Bein und dann ist die Schulmedizin gefragt.
Bei der Hildegard gibt es auch noch eine andere Heilkraftquelle, das ist Steinklee. Was können Sie dazu sagen?
Ja, der Steinklee ist ganz wichtig, und zwar deshalb, weil es sich hier um eine Pflanze handelt, die das Lymphsystem positiv beeinflusst. Es gibt ja nicht nur die Venen, sondern es gibt auch die Lymphen, die hängen übrigens ziemlich eng zusammen. Und das geht ja hier insbesondere um die kleinsten Blutgefäße, also um die Kapillaren. Die Durchlässigkeit dieser kleinsten Blutgefäße wird praktisch gestützt durch das Steinklee. Die heißt übrigens Melilotri herba, also das kleine Gewürz. Das ist recht nett. Und ist also entzündungshemmend und krampflösend. Also die Steinklee-Salbe und Steinklee-Einreibung würde ich immer dann verwenden, wenn ich unter den Wadenkrämpfen leide. Mhm. Ist also ein sehr probates Venenmittel und fördert den Rückstrom des Blutes über die Venen Richtung Herz und damit auch den Abtransport der Lymphe und dieser Stoffwechselprodukte, von denen wir gesprochen haben. Wird eingesetzt bei chronischer Venenschwäche, wird in der Schulmedizin als CV1 bezeichnet, mit Schmerzen wie Schweregefühl und nächtlichen Wadenkrämpfen.
Welche Pflanzen würden Sie noch empfehlen in diese Richtung?
Dann gibt es also haben wir schon erwähnt, den Mäusedorn, ja, Rusculus alzoleatus heißt der, stechender Mäusedorn, der gehört eigentlich zu den Spargelgewächsen. Und dieser immergrüne Strauch wächst an trockenen Standorten im Mittelmeerraum, der Wurzelstock wird da verwendet. Da sind Stoffe drin, ätherische Öle, die sogenannten Triterpene, die hier die Spannkraft der Gefäße erhöhen und auch die Venen abdichten können. Also es sind ja ganz zarte Wände in den Kapillaren und die reagieren da sehr positiv drauf. Also die Kombination aus Steinklee und Mäusedorn ist eigentlich das Beste, wenn ich schon Wasseransammlung, also Ödeme spüre in meinen Beinen, dann ist es das traditionelle pflanzliche Arzneimittel, das auch anerkannt ist in Medizinerkreisen.
Mhm. Ja, und es gibt auch eine Zaubernuss, das hört sich so an wie Aschenbrödel. Was hat eine Zaubernuss von Aschenbrödel mit Venen zu tun?
Also gut, die Zaubernuss ist natürlich in diesem Fall die Pflanze, die sich Hamamelis nennt. Jeder kennt die vielleicht schon mal als Salbe, als Wundsalbe wird sie oft hergenommen. Sie wird auch gegen Hämorrhoiden eingesetzt. Ja, die Zaubernuss, ist eine ganz tolle Pflanze, deswegen heißt sie vielleicht auch so. Sie hilft also gegen Entzündungen, gegen Brennen, gegen Juckreiz und Blutstau. Nicht nur im Bereich des Afters, sondern eben auch an den Beinen. Sie kann eingesetzt werden bei Entzündungen der Schleimhäute. Sie kann bei leichten Hautverletzungen oder Hautentzündungen als Mittel der Wahl hergenommen werden. Und sie kann, wie gesagt, auch bei Krampfadern hergenommen werden. Sie ist eine Universalhilfe, die für die Haut, auch für die Schleimhäute insbesondere, sehr positiv wirkt. Und vielleicht noch als kleine Hilfe, bei einem Sonnenbrand oder bei einem Insektenstich kann man sie auch hernehmen. Mhm. Drin, also insbesondere wirkt bei Hamamelis, sind Gerbstoffe, die blutstillend und astringierend, also zusammenziehend und reizmildernd wirken. Deswegen ist es das also das Mittel der Wahl für diese Art von Behandlung.
Gibt es sonst noch eine Pflanze, die Sie noch vorstellen wollen?
Ja, also vom Wein haben wir ja noch gar nicht richtig geredet für meine Verhältnisse. Ja. Ne? Dann reden wir mal über das rote Weinlaub. Die Heilkräfte des roten Weinlaubs, Vitis vinifera, stecken in ihren Blättern und Früchten und Trauben und Samen, also den Kernen der Traube. Die Blätter enthalten Flavonoide, das ist also ihr Hauptbestandteil. Das sind Pflanzenstoffe, Inhaltsstoffe, die gegen Wasseransammlungen im Körper, Ödeme, also vorbeugend wirken. Und dann gibt es natürlich hier auch noch eine entzündungshemmende, eine antioxidative. Der roten Weinlauchblätter werden zwischenzeitlich auch als Pulver angeboten. Antioxidative, also zellschützende Wirkung haben. Sie können die Zellschädigungen, die durch freie Radikale erzeugt werden, stoppen.
Und das wird dann eingerieben oder als Salbe? Oder?
Es gibt sie sowohl eben, wie gesagt, als Tabletten und auch als Pulver und es kann auch eingerieben werden. Mhm. Diese Pflanzen, die ich hier vorgestellt habe, sind fast immer, je nach Schweregrad der Entzündung, innerlich oder äußerlich halt zu
verwenden. Ja, vielleicht wäre das jetzt eine gute Zeit, auch noch die Hörer einzuladen, dass sie anrufen. Weil wir wollen uns währenddessen die Hörer anrufen, noch beschäftigen mit Komplikationen und schweren, also ganz krassen Sachen, wo wirklich der Arzt zu konsultieren ist oder was es auch aus Schulmedizin noch gibt und wie Sie dazu stehen. Da wäre Ihre Meinung auch noch sehr gefragt. Also schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme. In der heutigen Lebenshilfe-Sendung geht es um Krampfadern. Unschön und mitunter gefährlich. Beinvenen und Thrombose aus naturheilkundlicher Sicht. Ja, über Thrombosen wollen wir uns jetzt noch mal kurz unterhalten. Sie aber, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, sich mit Fragen an Josef Karl Schneider zu unserem heutigen Thema zu äußern, anzurufen. Wir freuen uns, wenn Sie jetzt dann anrufen. Die Nummer des Hörertelefons lautet 089 517 008 008. Das ist die 089 517 008 008. Ja, Herr Schneider, ich habe es schon angesprochen, bei Krampfadern können im Extremfall chronische Venenversagen und Geschwürsbildungen, also kann es dazu kommen, auch zu Venenentzündungen und Thrombosen. Also das ist ja eigentlich die gefährlichste Komplikation. Es gibt ja auch noch eine Lungenembolie.
Genau, das ist eben die Embolie, von der ich gesprochen habe, bei der tiefen Beinvenenthrombose, ja, wo ich gesagt habe, wenn das Bein heiß wird und so komisch spannt, dann bitte den Arzt. Es ist ja auch noch was anderes, was man wissen muss. Diese Beingeschwüre oder offenen Beine haben eine große Infektanfälligkeit. Also sie gehören normalerweise in ein Wundzentrum zur Behandlung, um einfach Infekte auszuschließen. Und dann kommt noch dazu, dass auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt. Das kommt einfach daher, wir haben darüber gesprochen, das Herz muss mehr arbeiten. Und gleichzeitig haben wir vielleicht auch noch ein arterielles Problem, die berühmte Herzkranzproblematik. Und dann kann es also aufgrund dieser Doppelbelastung nach beiden Seiten hin schneller zum Herzinfarkt kommen. Und auch der Schlaganfall spielt eine Rolle. Das hat jetzt weniger was mit den Venen zu tun, sondern das hat damit etwas zu tun, dass der Druck im arteriellen System entsprechend hochgeregelt wird, wenn das Blut sozusagen nicht in genügender Menge zurückfließt. Da gibt es Sensoren im Körper, die das messen, sagen komisch, ein Liter habe ich reingekippt, ein Schnapsglas kriege ich wieder, da stimmt was nicht, ich erhöhe mal den Druck. Und diese Druckerhöhung kann dann auch zum Schlaganfall führen.
Also es ist immer wichtig, rechtzeitig zum Arzt zu gehen und vorzubeugen, ist natürlich besser als dann die Therapie. Es gibt ja auch verschiedenste Techniken, die heutzutage angeboten werden in der Schulmedizin. Das eine ist zum Beispiel, dass man die Krampfadern ziehen lässt. Was gibt es hierzu? Wie stehen Sie hierzu? Beziehungsweise, was ist Ihre Meinung aus naturheilkundlicher Sicht?
Grundsätzlich sage ich, solange der Körper noch kompensieren kann, soll man den Körper machen lassen. Der Arzt entscheidet natürlich dann über die Schwere der Veneninsuffizienz und in wirklich schweren Fällen, also wenn das schon aussieht wie am Amazonas, wenn das also meandert und so weiter, dann kann es auch angeraten sein, die Venen zu ziehen, wie man so schön sagt. Achtung bitte, es wird normalerweise unter Narkose ausgeführt und gerade bei älteren Menschen sollte man die Vollnarkose so gut wie möglich vermeiden, mhm, Weil sie gegebenenfalls einen Demenzschub auslösen kann.
Also auch bei jungen Patienten allgemein oder eher nur bei Eltern?
Ich will nicht sagen, dass die Jungen heutzutage nicht auch ein bisschen dement wirken. Ja.
oder sein können.
ja. Aber ich rede halt hauptsächlich von den älteren Patienten, bei denen man Vollnarkose wirklich vermeiden sollte. Mhm. Es gibt ja noch andere Techniken, die in der Schulmedizin verwendet werden. Das eine ist das Veröden. Das kann übrigens auch ein lokaler Narkose geschehen, also die praktisch nur örtlich wirkt. Da wird also ein Draht in die Vene eingeführt. Dieser Draht wird heiß und dann gibt es praktisch eine Verödung dieser Vene. Mhm. Und dann gibt es noch diese gleiche, ähnliche Technik, das wird dann mit Chemie gemacht, da rate ich ehrlich gesagt davon ab.
Also wo die chemische Lösung in die Vene injiziert wird?
Richtig, ja. Da rate ich ehrlich gesagt davon ab, weil alle Chemie, die wir in den Körper hineintun, muss verarbeitet werden, muss vom Körper praktisch wegverarbeitet werden.
Wenn es jetzt aber auf Spitzenknopf steht, also wenn es gibt natürlich eine Notsituation, wo es einfach klug ist, das machen zu müssen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das entscheidet der Arzt, genau. Über die Notfallsituation entscheidet der Arzt generell.
Ja, und wir haben schon einige Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Wir wollen jetzt aus der Steiermark Frau Bilch begrüßen. Frau Bilch, grüß Gott, herzlich willkommen, ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich bin also ein Mensch, der die Krampfadern geerbt hat. Und ich habe im Jänner eine Operation gehabt. Aber ich habe jetzt eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie mir das jetzt beantworten. Ich habe eine graue Star-Operation gehabt und habe eine Schwellung im Auge.
Mhm. Gehört jetzt nicht unbedingt zu diesem Thema, aber ja, vielleicht sage ich Folgendes. Ich möchte einfach Folgendes sagen. Generell, Schwellungen sind immer ein Zeichen von einer Entzündung, weil die gehören zusammen. Da gibt es den alten Virchow, haben Sie vielleicht schon mal von gehört, der also immer von Schwellung, Rötung und Entzündung, also Schmerzen gesprochen hat. Selbst wenn die Schwellung schmerzlos sein sollte, würde ich die immer vom Augenarzt anschauen lassen, ob da eine Entzündung.
Ja, ich habe eine Cortisonspritze gekriegt und das Auge, aber ich merke nicht, dass da viel anders wird.
Ja, Sie können natürlich mal versuchen, den Augentrost herzunehmen.
Den habe ich schon, ja, den habe ich jetzt frisch bekommen und das versuche ich jetzt mit Patz, also mit Tee aufzulegen über Nacht.
Mhm. Und dann helfen noch vielleicht Misteltropfen. Also die Mistel-Urtinktur, wenn Sie sich die besorgen, 5 Tropfen am Tag, 5 bis 6 Tropfen in der Früh nehmen.
Also 5 bis 6 Tropfen in der Früh.
Ja, von der Mistel-Urtinktur, ne? In Wasser hineingeben.
Mhm. Ja. Ja.
Ja, also ich hoffe, es ist Ihnen geholfen, Frau Bilch. Dankeschön für den Anruf.
Wiederhören.
Ja, danke. Wiederhören. Jetzt haben wir noch einen anonymen Anrufer, Anruferin in der Leitung. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Was wäre dann Ihre Frage?
Ja, ich bin auch erblich belastet und ich habe auf der Vorder-, also vor allem beim linken vorderen Fuß, also massive Krampfadern, also einfach unschön, aber ich habe nie Schmerzen. Aber ich habe nachts immer wieder mal solche Wadenkrämpfe von unten, ganz unten vom Fuß bis rauf zum ganzen Oberschenkel und beide Beine, und das hält sich oft lange an und ich habe solche wahnsinnige Schmerzen. Ich kann mich da nicht bewegen. Ich muss warten und warten, bis der Schmerz etwas nachlässt und bis ich dann mal endlich aufstehen kann und mir vielleicht ein Magnesium nehmen kann. Also die Schmerzen sind unerträglich. Das fast zum wahnsinnig Waden. Und dann kriege ich auch während dem Tanzen oft Wadenkrämpfe.
Während des Tanzens, haben Sie gesagt?
Warum kriege ich in der Bewegung diese Wadenschmerzen?
Also während des Tanzens, haben Sie gesagt?
Auch während des Tanzens, ja.
Also dann kann es ja an der Bewegung nicht liegen bei Ihnen, weil Sie so eine große Tänzerin sind. Bitte beachten Sie, wenn Schmerzen heftig und langanhaltend sind, stimmt etwas nicht. Der Körper kann etwas nicht kompensieren und wieder in Ordnung bringen. Ich nehme an, Sie waren schon beim Arzt. Sollte das nicht der Fall gewesen sein, bitte anschauen lassen. Es kann auch eine arterielle Sache sein, also die gar nichts mit den Krampfadern zu tun hat, also mit den Venen zu tun hat. Da sollte man einen Ultraschall oder eine andere Diagnosemethode hinzuziehen.
Ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht, weil ich bin nicht so groß und dann habe ich auch hohe Absätze. Dann denke ich, ist es das vielleicht die Ursache, wegen den hohen Absätzen, dass ich während des Tanzen die Krämpfe kriege.
Ja, Herr Schneider, glaube ich, rät eher zum Arztbesuch, zu einer, wie Sie haben gesagt, arterielle Sache.
Ja, also das muss man halt abklären. Das kann, also die hohen Absätze können förderlich, also in dem Sinne jetzt negativ förderlich sein, aber es muss die Ursache gefunden werden. Und wenn die Ursache arterieller Natur ist, gehört das in die Klinik.
Also einen. Gut. Das müsste ein guter Rat sein. Vielen Dank für den Anruf.
Vielen Dank. Dankeschön. Wiederhören.
Dankeschön. Wir haben noch eine Hörerin auf Sendung. Es ist Frau Johann aus Ulm. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar, mein Mann hatte letztes Jahr eine schwere Thrombose am linken Bein, so unterhalb dem Knie. Und es wurde dann mit Blutverdünnern behandelt. Und jetzt hat er das heuer fast ein Jahr genau am rechten Bein. Und nimmt natürlich wieder Blutverdünner. Und jetzt habe ich einfach zufällig gerade die Sendung gehört und jetzt wollte ich fragen, was ich naturheilkundlich noch machen kann. Habe jetzt die Salbe und die Sachen schon aufgeschrieben. Aber gibt es nicht irgendwie ein homöopathisches Mittel oder wo er da noch nehmen kann? Weil die sagen jetzt, dieser Blutverdünner Xarelto ein Leben lang. Und natürlich Stützstrümpfe.
Ja, das ist schon richtig. Also Xarelto zum Beispiel wird also sehr gerne eingesetzt. Muss man dann auch wirklich ein Leben lang nehmen. Was Sie unterstützend machen können, immer machen können, ist, dass Sie die Rosskastanie einsetzen, wenn
Orago ist das, gell?
Ja, wenn keine Herzinsuffizienz vorliegt. Das muss zuerst abgeklärt werden.
Aha.
Ne? Also bei Ihrem Mann, wenn das so wechselnd ist zwischen einem und dem anderen Bein, würde ich das Herz wirklich gut anschauen lassen, weil das schon darauf hinweist irgendwo. Mhm. Und wenn dann gesagt wird, nee, Herzinsuffizienz liegt nicht vor, dann können Sie die Rosskastanie benutzen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Sprechen Sie aber bitte mit dem behandelnden Arzt, damit es hier, weil auch Rosskastanie eine blutverdünnende Wirkung hat, es da nicht zu Wechselwirkungen kommt. Das sollte man mit ihm besprechen.
Mhm. Ja, ich glaube, das könnte jetzt eine große Hilfe sein, Frau Johann, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns für Ihre Fragen, die ja für viele andere weite Hörer auch hilfreich sein können.
Ja.
Wiedersehen.
Alles Gute Ihnen auch und vielen Dank für die schönen Sendungen.
Ja, bitte.
Wiederhören.
Danke, wiederhören. Da darf ich jetzt gleich eine Ansage anbringen, weil ja einige Hörerinnen und Hörer in der Leitung sind. Es ist eine wichtige Ansage, weil Herr Schneider hat sich bereit erklärt, für unsere Hörerinnen und Hörer dann gleich nach der Sendung Rede und Antwort zu stehen bis 12 Uhr. Aber Sie können natürlich weiterhin, werden wir noch Hörer reinnehmen. Also für die, die nicht dran kommen, nicht traurig sein. Es ist dasselbe Hörertelefonnummer, dann aber erst um 10 nach 11, wo Sie dann wieder anrufen können. Ich werde es nochmal ansagen. Ja, ich wollte vorhin noch einbringen, es gibt ja auch noch eine andere, habe ich gegoogelt, auf schulmedizinischer Sicht, endovenöse Laser. Was halten Sie denn davon?
Gut, ich meinte, Laser macht das Gleiche, was der Draht macht. Das
also wie die Verödung, oder?
Verödung, ja.
Ah, ja.
Wobei man mit dem Laser wahrscheinlich, ich nehme an, dass es so eingeführt worden ist, man versucht ja immer präziser und genauer zu werden, auch in den schultherapeutischen Therapieformen, sodass also wahrscheinlich der Laser dann gezielter eingesetzt werden kann, während der Draht vielleicht doch ein bisschen allgemeiner wirkt.
Mhm. Und was ist denn mit dem Diodenvorschub durch die Radialtechnologie?
Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ein bisschen passen. Also Diodenvorschub habe ich jetzt persönlich auch noch nicht gehört. Mhm. Kann aber sein, dass auch das zu diesen Verödungstechniken gehört.
Okay. Mhm. Ja, wir nehmen noch eine Hörerin rein. Das ist Schwester Edelgardis aus Münster. Grüß Gott.
Hier, Schwester Edelgardis.
Ja.
Ich habe eine Frage. Ich habe sehr viel Schwierigkeiten mit unruhigen Beinen. Gehört das auch zu diesem Thema?
Ja und nein. Also unruhige Beine, sogenannte Restless Legs, gehören eigentlich in die Neurologie. Also das heißt, also das ist eine Sache, die mit Nerven zu tun hat. Allerdings sind die Nerven wie alle anderen Aggregate im Körper gegebenenfalls auch beeinflusst. Es kann also sein, dass sie zum Beispiel Ödeme in den Beinen haben und dass diese Ödeme für diese Erkrankung, in dem Fall für die Restless Legs, ungünstig wirken. Also Aha. Es kann eine Verstärkung sein. Generell sage ich Ihnen, müssten Sie versuchen, mal mit diesen Wechselbädern zu arbeiten, weil die natürlich auch einen Nervenreiz ausüben. Das heißt also, Sie duschen ihre Beine mal kühl und dann mal wieder warm. Bitte nicht heiß und kalt, das mag ich immer nicht, sondern mal wärmer und kühler. Also in einem Temperaturbereich so zwischen plus 10 und plus 40 Grad, aber nicht mehr und nicht weniger.
Also ja.
Und machen Sie das häufiger. Und Sie können auch gerne mal, wenn Sie wollen, sich so einen Handschuh besorgen. Es gibt diese Handschuhe, diese rauen Handschuhe, so mit so Borsten. Und da fahren Sie mal ganz vorsichtig, nicht fest, sondern ganz vorsichtig über die Beine und dann duschen Sie nochmal ab. Also wie gesagt, es geht hier wirklich um Nervenimpulse, die hier gesetzt werden. Aber generell, diese Restless Legs gehören in die Hände vom Neurologen.
Ja, der Neurologe hat dann Medikamente verschrieben gegen Parkinson. Mhm. Das war natürlich ein Übel. Meine Haare sind mir ausgegangen und ich habe sie dann abgesetzt und habe ein schwächeres Mittel bekommen. Das hilft nur bis 2 Uhr und dann hört das bis nachts 2 Uhr und dann hört das auf. Und dann wird es immer noch wieder schlimmer.
Ja, also wie gesagt.
Aber ich habe auch 30 Jahre in Wörishofen jedes Jahr eine Kur gemacht, also selber bezahlt natürlich. Und die hat mir sehr gut geholfen, aber jetzt im Alter habe ich einfach auch die Möglichkeit, nicht mehr dahin zu fahren. Und jetzt ist natürlich, steigert sich's immer mehr.
Ja, ja, verstehe ich. Aber Sie können ja in der eigenen Badewanne oder in der Dusche mal versuchen, dem alten Kneipp ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Also, vielen Dank,
Dankeschön.
Schwester Eldegardis, für den Anruf, wiederhören. Wir haben noch eine Hörerin, können wir noch reinnehmen. Die anderen können danach noch nach der Sendung im Hörertelefon mit Herr Schneider sprechen. Das ist Maria Bonis aus dem Erzgebirge. Grüß Gott, Frau Bonis, Sie sind schon auf Sendung.
Herzliche Grüße aus dem schönen Erzgebirge nach München und vielen Dank auch, dass es noch möglich war. Mir hat das Freude gemacht, dass der Blutverdünner angesprochen wurde. Ich habe mit Herzschwäche zu kämpfen und Herzvorhofflimmern seit ein paar Jahren und seit vorigen Jahr einen Schrittmacher und muss Blutverdünner nehmen und habe sehr zu kämpfen gehabt damit und hatte vorher was Natürliches und zwar Aloe mit Honig, also nicht Saft, sondern das reine Gel. In einem Bader in Brasilien entwickelt, das kennen Sie sicher auch, und würde sehr gerne aussteigen bei diesen Blutverdünnern. Was raten Sie mir?
Nein, also da muss ich Ihnen leider widersprechen. Diese Blutverdünner, gerade mit der Herzinsuffizienz, die Sie angesprochen haben, sind wirklich sehr wichtig. Also da kann ich Ihnen nicht helfen. Was Sie aber tun können, ist, wenn Sie haben die Aloe Vera schon angesprochen, Sie können zusätzlich zur Aloe Vera mal versuchen, ob Sie Ihre Beine mit einer Creme, die Hamamelis enthält, also die berühmte Zaubernuss enthält, zusätzlich einreiben. Das hat einen doppelten Effekt. Einmal, wie gesagt, gefäßstärkend, entzündungshemmend. Aber es hat auch gerade bei Menschen, die Herzinsuffizienz haben, hat Hamamelis eine sehr positive Wirkung auf die Gefäße, also auf die Adern. Alles, was Sie
mit den Adern habe ich schon etwas Probleme, gerade am Bein.
Ja, eben. Und wie gesagt, alles, was Sie tun können, um Ihr Herz zu unterstützen, damit es nicht so stark arbeiten muss, ist gut.
Ja, okay. Also das könnte eine Hilfe sein, gell, Frau Bonis?
Ja, bedanke mich.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage und Ihren Anruf. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt über einige Sachen gesprochen aus der Hildegard-Medizin. Flüssigkeitszufuhr ist also wichtig, regelmäßig zu gestalten. Was könnte es denn noch für Förderungsmaßnahmen geben, auch dass die Lymphe und das Abtransport von ödemischen Abbauprodukten fördert?
Ja, also Sie haben das schon sehr schön formuliert. Wir haben von den Abbauprodukten schon gesprochen, die aus dem Stoffwechsel kommen. Wenn Ödeme entstehen, gibt es auch Abbauprodukte, die einfach ja der Körper macht, um das Ödem loszuwerden. Hier ist die Gefäßdurchlässigkeit wichtig. Es sind verschiedene so auch physikalisch-chemische Vorgänge, die hier unterstützt werden können. Und da hatten wir vorhin gerade den Mäusedorn erwähnt. Also Mäusedorn ist da etwas sehr Positives, was wir in dieser Fragestellung immer beachten sollten.
Mhm. Ja, also ich kann nur wiederholen, die Zuschauer, Zuhörerinnen, die nicht und Hörer, die nicht anrufen konnten, die sind getröstet, weil Herr Schneider jetzt dann ab 10:50 am Telefon für Sie erreichbar ist unter der Nummer 089-517-008-008. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schneider, dass Sie bei uns zu Gast waren, dass Sie uns so vieles erzählt haben über die Hildegard-Medizin, über Beinvenen und Thrombosen aus naturheilkundlicher Sicht. Das ist ein sehr großes Thema. Ich denke, wir könnten da noch einige Zeit weitersprechen.
Ganz sicher.
Danke, dass Sie hier im Studio waren. Aber falls Sie Interesse haben an dieser Sendung, können Sie diese als Podcast herunterladen unter www.hore.org. Dort erhalten Sie auch jegliche Informationen über den Referenten, über den Kontakt, auch seine Praxis. Dort sind auch noch mehrere Sendungen von Herrn Schneider angeführt, die er bei uns schon gemacht hat auf Radio Horeb. All diese Sendungen können Sie auch dort nachhören. Und falls Sie eine CD bestellen wollen, sind wir für Sie da im CD-Dienst und die Nummer ist die 08328921120. Das ist die 08328921120. Ja, Herr Schneider, vielleicht können Sie noch abschließend einen guten Tipp den Hörerinnen und Hörer geben oder was würden Sie ihnen ganz besonders ans Herz legen, wenn es um Krampfadern geht? Vielleicht hat jetzt erst jemand eingeschaltet, die letzten 5 Minuten zusammenfassend.
Also gut, wie gesagt, Krampfadern sind, wenn man so möchte, ausgeleierte Venen und man sollte daher Folgendes machen. Man sollte also Stoffe verwenden, die den Venesenrückfluss, also den Rückfluss des Blutes zum Herzen unterstützen. Das ist insbesondere mit Hilfe von sogenannten venentonisierenden Mitteln. Also wir haben von der Rosskastanie gesprochen, vom Mäusedorn gesprochen, vom Weinlaub gesprochen. Ich denke, es ist wichtig, dass man einfach versteht, wie es funktioniert, beziehungsweise wie es zustande kommt. Also alles, was meinen Adern wieder fester, stützend, praktisch unterstützend bringt, ist gut. Dann natürlich sollte man darauf achten, dass die Mikrozirkulation, also die Durchblutung auch ordentlich läuft. Also auch durchblutungsfördernde Mittel sind gut. Aber Achtung, wir haben vorhin gehört, die Leute nehmen Blutverdünner, sie haben Herzprobleme. So etwas geht immer vor. Und ich sage auch immer, alles, was wir naturheilkundlich dazu tun, sollte auch in dem Dialog mit dem behandelnden Arzt durchgeführt werden.
Also bei schweren Fällen immer zum Arzt, das gilt als Devise sozusagen.
Auf jeden Fall. Und auch wenn Sie jetzt selber aus dieser Sendung irgendetwas genommen haben, wo Sie sagen, okay, da möchte ich jetzt ganz gern was ausprobieren und Sie haben einen behandelnden Arzt, der Ihnen da schon geholfen hat, sprechen Sie mit ihm. Das ist diese Naturheilmittel, die ich erwähnt habe, sind alle auch in der Schulmedizin anerkannt. Und gegebenenfalls kann Ihnen auch etwas verschrieben werden dort.
Ja, so bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, Herr Josef Karl Schneider. Ja, das war unsere heutige Lebenshilfesendung Beinvenen und Thrombose aus naturheilkundlicher Sicht, Krampfadern unschön und mitunter gefährlich. Danke auch an alle Hörer und Hörerinnen fürs Dabeisein, fürs Einbringen und fürs Anrufen. Ja, Gottes Segen wünscht Ihnen Ihre Christine Hein-Mosbrucker.